Mein Predigttext ist heute ein sogenannter messianischer Psalm, also ein Psalm, der schon weit voraus von Jesus Christus spricht. Das ist der Psalm 24. Ihr dürft ihn schon mal aufschlagen, wenn ihr wollt. Mancher glaubt, dass dieser Psalm gedichtet wurde für den Einzug der Stiftshütte damals nach Jerusalem, als sie zurückgeholt wurde. Manche denken bei diesem Psalm an den Einzug Jesu in Jerusalem, als er auf dieser Erde war und an Palmsonntag in die Stadt einzog. Manche denken an die Himmelfahrt, weil er dort eingegangen ist, zurückgekehrt ist in das Reich seines Vaters nach dem Tod, weil er den Tod besiegt hatte. Man könnte auch denken an seine glorreiche Wiederkunft am Ende der Zeit, wenn er wiederkommen wird, um die Welt zu richten. Und ganz besonders wollen wir diesen Text natürlich beziehen auf das, was geschehen ist an jenem wunderbaren und zugleich schrecklichen Tag seines Todes am Kreuz und der Wirkung, die das hatte für die Welt und auch ganz besonders für jene, die an ihn gläubig geworden sind. Ich lese Psalm 24, ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt. Die Welt und alle ihre Bewohner. Denn er hat sie über den Meeren geschaffen und über den Gewässern fest gegründet. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Betrug ausrichtet und nicht falsch schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das dein Angesicht sucht, Gott Jakobs. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Der Psalm beginnt mit einer Beschreibung des Lebens hier auf dieser Erde, unser irdisches oder biologisches Leben. Es heißt dort, dass die Erde dem Herrn gehört und dass er sie erfüllt und dass er sie über den Meeren geschaffen und über den Gewässern fest gegründet hat. Wenn er das nicht getan hätte, dann würden wir ja mitten im Meer leben. Und so hat er den Erdboden geschaffen über den Meeren, damit wir Lebensraum haben. Gott hat, wenn wir den Schöpfungsbericht aus Kapitel 1 im ersten Buch Mose lesen, er hat Lebensraum geschaffen. Auch dadurch, dass er die Meere an ihren Ort geordnet hat und somit Lebensraum Erde entstand. Ein Ort, an dem wir atmen können. An Ort, an dem wir uns bewegen können. Diese Erde, auf der leben wir und sie gehört ihm. Es ist seine Welt und wir dürfen uns immer wieder neu bewusst werden, dass wir auch Rechenschaft zu geben haben für unser Leben auf dieser Erde, wie wir mit dieser Erde umgehen und wie wir mit unserem Leben auf dieser Erde umgehen. Denn die Welt und diese Erde, sie gehört ihm. Und wir leben auf dieser Erde nur durch seine Gnade. Er hat sie geschaffen und bis heute hat er sie erhalten, bis zu dem Tag, an dem er sie einmal vernichten wird. Der Psalm zeigt uns aber einen noch bedeutsameren Blick und darauf wird mein Schwerpunkt heute natürlich legen. Es wird im Vers 3 die Frage gestellt, wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Also nochmal eine Erhöhung über dieser Erde, die schon über die Meere erhoben worden ist. Gott will, dass wir über den irdischen Lebensraum hinausdenken. Er will, dass wir den geistlichen Horizont unseres Lebens erfassen, unser Leben mit ihm, dem lebendigen Gott. Der Berg des Herrn, die heilige Stätte, wie es hier im Vers 3 genannt wird, das war damals Gottes Thron auf dieser Erde. Und er lebte unter seinem Volk in der Stiftshütte und später im Tempel gegenwärtig. Und das konnte das Volk immer wieder neu erleben. Gott hat diesen geistlichen Lebensraum geschaffen. Er hat uns die Möglichkeit geschenkt, mit ihm in Verbindung zu sein. und ihm zu begegnen. Er hat ihn später selbst in Johannes 15 gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Gott schafft diese Begegnungsmöglichkeit mit ihm. Welch ein Wunder. Für mich ist es immer wieder nur ein Wunder, dass ich ihm glauben kann. Dass ich dem glauben kann, was er in seinem Wort sagt. Nun auf diese Frage, die hier gestellt wird, und vielleicht hat damals das Volk und die Leviten das so im Wechselgesang gesprochen, auf diese Frage, wer darf auf den Berg gehen und wer darf an seine heilige Stätte treten, kommt die Antwort, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Betrug ausrichtet und nicht falsch schwört. Also es sind Menschen, die richtig handeln, deren Herz, deren Charakter unbestechlich ist und die nicht dem Betrug der Sünde sich hingegeben haben und die zuverlässig reden. Die würden Segen empfangen und die würden nach Vers 5 Gerechtigkeit vom Gott ihres Heils erfahren. Nun, ich nehme an, schon damals, als dieser Psalm geschrieben wurde, als man buchstäblich auf einen Berg hochgehen konnte, um Gott in der Stiftshütte zu begegnen, da wird mancher hochgestiegen sein ohne diese Qualifikationen. Mancher wird da hochgestiegen sein, rein äußerlich, aber innerlich vielleicht getrennt gewesen sein von dem Herrn. Und das können wir genauso machen. Wir können genauso zum Gottesdienst gehen, als wäre das irgendeine Veranstaltung. Aber Gottesdienst heißt, ihm, unserem Herrn, zu begegnen. Bedeutet, gemeinsam ihn anzubeten. Nicht nur, wenn wir das Abendmahl feiern, aber in 1. Korinther 11 wird uns das so gesagt, besonders wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir uns prüfen sollen, wie lebe ich vor dem Herrn. Denn die Bibel zeigt uns deutlich, dass seit dem Sündenfall die große Trennung da ist zwischen Gott und dem Menschen, dass der Mensch gewissermaßen nackt vor Gott steht, weil er nichts hat, womit er sich vor Gott rechtfertigen könnte. Im Gegenteil, der Mensch, wenn Gott ihn nicht anspricht, wenn Gott ihn nicht erfasst, wenn Gott ihn nicht zur Umkehr ruft, der Mensch läuft vor Gott davon. Und Gott hatte das Gesetz gegeben im Alten Testament und das hatte eine ganz einfache Überschrift. Tue das, was ich dir befohlen habe, dann wirst du leben. Aber das konnte niemand. Niemand konnte dieses Gesetz erfüllen. Im Gegenteil, im Neuen Testament lesen wir, dass das Gesetz Gottes im Alten Testament wesentlich dazu gegeben wurde, dass der Mensch seine Sündhaftigkeit und seine Erlösungsbedürftigkeit erkennt. Und das wurde auch deutlich, als Gott die Stiftshütte bauen ließ, dieses Heiligtum, das den Juden gegeben wurde für diese Zeit. Und in dieser Stiftshütte war ja dieser Vorhang, der trennte, hinter dem Vorhang, in den Raum, in den nur einmal im Jahr der hohe Priester treten durfte, hinter diesem Vorhang wohnte Gottes Gegenwart. Und vor dem Vorhang waren die Symbole für Gebet, für das Wort Gottes oder auch für Jesus als das Licht der Welt. Aber in die Gegenwart Gottes dürften sie nicht treten. Da war der Vorhang, das war die Barriere und es wäre tödlich gewesen für einen Menschen, außer für den hohen Priester einmal im Jahr, hinter diesen Vorhang zu treten. Genauso hatte es Gott gesagt, als er das Gesetz gegeben hatte, damals am Sinai. Es sollte ein Zaun gebaut werden um den Berg, auf dem Gott sichtbar durch Blitze und Donner und gewaltige Reden für das Volk sichtbar wurde. Der Zaun war gebaut, damit sie ja nicht zu Gott herantreten, um zu sterben. Gottes Wort sagt deutlich, keiner wird Gott sehen und leben. Und das wurde dem Juden immer wieder deutlich. Und deswegen ist diese Frage so bedeutsam. Ja, wenn das so ist, wer darf dann auf den Berg des Herrn gehen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer hat unschuldige Hände und wessen Seele ist ohne Falsch? Wer hat den Segen des Herrn nach Vers 5 verdient? Und wem kommt Gerechtigkeit zu durch sein Handeln? Wer ist gerecht in Gottes Augen und wer fragt nach ihm? Wenn wir im Neuen Testament im Römerbrief im Kapitel 3 lesen, wird uns die direkte Antwort darauf sehr klar gegeben, fast genau mit den gleichen Worten. In Römerbrief Kapitel 3, da lesen wir ab Vers 10, wie Gott das einschätzt. Er sagt, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott frage. Das haben wir gelesen im Psalm 24 im Vers 6. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt. Aber hier sagt der Herr durch Paulus deutlich, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und taugen alle nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Vers 14, ihr Mund ist erfüllt mit Fluchen und Bitterkeit. Vers 16, auf ihren Wegen ist lauter Unheil und Elend und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und dann, nach diesem Zitat aus dem Alten Testament setzt Paulus hinzu, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund gestopft wird und die ganze Welt vor Gott schuldig wird, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht wird, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und wenn wir jetzt diese Frage lesen aus Psalm 24, wer darf da hingehen, wer darf in Gemeinschaft mit Gott gehen, wer darf eines Tages auf den Berg steigen, auf dem das neue Jerusalem stehen wird, wer darf in den Himmel gehen, dann haben wir hier einen ganz deutlichen Riegel, der vielleicht noch fester ist wie jener Vorhang, der in der Stiftshütte hing. Und Gottes Wort macht uns deutlich, wenn Gott nicht die Initiative ergriffen hätte, dann wären wir immer noch in dieser Trennung von Gott selbst. Und wir müssten immer noch mit der Frage dastehen, wer darf hingehen? Wie kann ich dahin kommen? Jesus wird es später sagen, es kann niemand zu mir kommen. Es sei denn, das entziehe der Vater. Und er macht im Korintherbrief deutlich, der Mensch, der natürliche Mensch, vernimmt nichts, hat keine Antenne für den Geist Gottes. Wir können aus eigenen Verdiensten nicht gerecht werden, sondern nur durch die Verdienste unseres Herrn. Und wir würden ihn auch nie gesucht haben, wenn er nicht diese Sehnsucht in uns gelegt hätte. Ich habe als junger Christ, ich war gerade eben zu Jesus gekommen, war voller Begeisterung für Jesus und war in einer kleinen Bibelstunde, waren lauter ältere Leute und ich. Und der Prediger stellte die hypothetische Frage, wer von euch hat Gott gesucht? Und dann war ich ganz erstaunt, dass keiner die Hand hob. Naja, schüchtern war ich noch nie und da habe ich die Hand gehoben. Und dann schaute mich der Prediger an, es war ein väterlicher Freund, und sagte zu mir, Neu Michele, du hast nicht den Heiland gesucht, der Heiland hat dich gesucht. Da kamen mir die Tränen, aber nicht vor Rührung, sondern vor Peinlichkeit, weil ich die falsche Antwort gegeben hatte. Später habe ich es verstanden, ja, ich bin bei meinem Heiland nicht, weil ich ihn gesucht habe, sondern er mich. Ich gehe zurück in Psalm 24, da ist immer noch diese Frage im Raum, wer kann, wer darf? Und dann steht im Vers 7 das, was wir eigentlich an Weihnachten singen, ja, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, dieses weltbekannte Weihnachtslied. Und da steht, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Also eben die Frage, wer darf dahin, wer darf da einziehen, wer darf auf den Berg? Und da ist diese Barriere, ja, wer ohne Sünde ist, der kann das tun. Und damit ist uns deutlich gemacht, wir können es nicht. Und da wird uns gesagt, einer ist eingezogen in diese Gegenwart Gottes. Einer hat diese Barriere durchbrochen. Er hat dieses Tor gewissermaßen aufgestoßen. Ich liebe diesen Satz aus dem Propheten Micha im Kapitel 2, im Vers 13. Und da heißt es in Micha 2, Vers 13, es wird ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen, sie werden durchbrechen und zum Tor ausziehen und der König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Das ist eine Prophezeiung für Israel, für das irdische Israel, aber ich dachte, genauso ist es geistlich. Es brauchte einen, der der Brecher sein würde, der das Tor aufbricht. Es brauchte einen, der uns die Zugangsmöglichkeit verschafft, weil wir nicht das Recht hätten, aus uns selbst in die Gegenwart Gottes zu treten. Es brauchte einen, der die Tür öffnen würde. Es brauchte einen, der unschuldige Hände hatte. Es brauchte einen, der ein reines Herz hatte. Es brauchte einen, dessen Hände unschuldig sind. Es brauchte einen, der Segen Gottes verdient hat. Und es brauchte einen, der die Gerechtigkeit Gottes würde. So heißt es im Psalm 24 im Vers 5b, der wird Gerechtigkeit vom Gott seines Heils empfangen. Es brauchte den einen, der dieses Heil Gottes werden würde, der ohne Sünde wäre. So hat es uns Horst vorhin bei der Begrüßung vorgelesen. Er hat keine Sünde getan, es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Versteht ihr im Psalm 24 die Frage, wer darf da hinausgehen? Ja, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz hat. Und hier heißt es von Jesus, er hat keine Sünde getan. Und in seinem Mund wurde kein Betrug gefunden. Er alleine war würdig, auf diese Frage, wer darf hingehen, eine Antwort zu geben. Und ich liebe in ganz besonders einige Sätze aus dem Hebräerbrief. Und ich bitte euch, dass ihr den mal mit aufschlagt, weil wir da etwas erfassen von diesem Durchbruch, von diesem die Tür öffnen, von diesem in die Gegenwart Gottes treten und uns die Möglichkeit zu geben, mit Gott in Verbindung zu treten. Ich lese zunächst in Hebräerbrief Kapitel 4, den Vers 14. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist. Lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Er ist durch die Himmel gegangen. Das heißt, er hat alles durchbrochen, was zwischen mir und Gott stehen könnte. Er hat diese Distanz überwunden, die zwischen mir und Gott ist. So viel der Himmel höher ist in die Erde, sagt Gott einmal, sind meine Gedanken höher als eure. Ihr seid unendlich weit von mir entfernt oder ich besser gesagt von euch. Er ist durch den Himmel geschritten, der nach Epheser 6 auch der Machtbereich der Finsternis ist. Paulus sagt im Epheserbrief, wir hätten nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, die in der Luft herrschen, mit bösen Geistern unter dem Himmel. So, das hat Jesus durchbrochen, diese Macht der Finsternis, die uns Menschen versklavt hat in der Sünde und in der Unwissenheit, sie gebunden hat. Jesus hat diesen Himmel durchbrochen, diese Macht der Finsternis, die uns hindern wollte, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und er ist bis in den Himmel, die Gegenwart Gottes getreten. Paulus schreibt mal von einem dritten Himmel, den es gibt. Also die sieben Himmel, die gibt es nicht. Das ist nur was für die Literatur. Aber in der Bibel steht von drei Himmeln ist die Rede. Und das ist die Gegenwart unseres Gottes. Und bis dahin ist Jesus getreten. Und er durfte das. Diese Frage, wer darf gehen? Wer darf in die Gegenwart Gottes treten? Da gab es nur einen in der ganzen Geschichte dieser Welt. Und das ist Jesus Christus, der die Himmel durchschritten hat. Und warum konnte er das tun? Das lesen wir wiederum in Kapitel 9, in den Versen 11 und 12. Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 11. Christus aber ist als Hohepriester der zukünftigen Güter durch das Größere und Vollkommenere nicht mit Händen gemachte Zelt gekommen, das nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut der Böcke und Kälber, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Ich versuche mir dort Dinge immer vorzustellen, auch wenn sie ja völlig unvorstellbar sind. Aber es stirbt Jesus am Kreuz und er wird der Hohepriester, so wie im Alten Testament, der Hohepriester mit dem Blut des Opfertieres in eine Schale gefasst, in die Gegenwart Gottes trat und das Blut dahin zu sprengen zur Versöhnung des Volkes. So trat Christus mit seinem Blut erst durch alle Himmel durch und niemand konnte ihn aufhalten, keine Macht der Finsternis konnte ihn stoppen, der Erlöser zu werden. Und wir wissen um all die Versuche Satans, ihn zu stoppen, von der Versuchung in der Wüste bis hin zum Kreuz, wo man ihm sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herunter vom Kreuz. Er geht durch sein eigenes Blut ein vor den Vater. Und im Vers 24 des gleichen Kapitels heißt es, denn Christus ist nicht in das Heiligtum eingegangen, das mit Händen gemacht ist, also die Stiftshütte hier auf der Erde, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Ich meine, da haben wir keinen Zugriff und kein Zutrittsrecht gehabt, das zu beobachten. Aber die Szene hätte ich gern erlebt, wie Christus mit seinem Blut vor den heiligen Gott tritt, um vor Gott zu erscheinen. Darf ich es mal ganz egoistisch sagen? Du darfst es natürlich genauso sagen, wenn du Gottes Kind bist. Für mich. Für mich vor Gott zu erscheinen. Weil diese Frage, wer darf in die Gegenwart Gottes treten? Die Antwort sein müsste ohne dieses Werk Jesu. Du, Michael, nicht. Du nicht. Und du, Lukas, auch nicht. Und du, Elias, auch nicht. Wir hätten es nicht dürfen. Und da kommt Christus mit seinem Blut und tritt vor dem Vater. Und der Vater nimmt ihn an. Und deswegen, liebe Freunde, ist übermorgen so wichtig. Die Auferstehung, weil sie der Beweis ist, dass Gott sein Opfer angenommen hat. So wie der hohe Priester das Opfer hineinbrachte, hinter den Vorhang in die Stiftshütte zur Versöhnung und das Volk bange wartete, ob er auch wieder rauskommt. Wenn Gott ihn getötet hätte, das hätte bedeutet, Gott hat das Versöhnungsopfer nicht angenommen. Und dass Christus wieder auferstanden ist, ist der Beweis dafür, dass sein Opfer angenommen ist. Und dann blättern wir noch ein bisschen weiter im Hebräerbrief und da muss ich euch sagen, da war mein Herz sehr bewegt über Verse, die ich in diesem Zusammenhang noch selten betrachtet habe, muss ich bekennen. Im Hebräerbrief Kapitel 12, im Vers 22, da sagt der Schreiber Folgendes, ihr seid zu dem Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Kannst du noch mal kurz mit mir zurückdenken an Psalm 24? Wer darf auf den Berg Gottes gehen? Wer darf in die heilige Stadt gehen, in die Gegenwart Gottes? Die Antwort Gottes war klar, niemand. Und jetzt ist Christus eingetreten für uns. Mit seinem Blut hat er die Tür geöffnet. Und jetzt sagt er den Gläubigen, die sich darauf beziehen, auf dieses Opfer Jesu, die nichts anderes haben vor Gott als dieses Opfer unseres Herrn. Ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Das ist meine Heimat. Ich bin hier nur auf einer Auslandsreise auf dieser Welt. Meine Heimat ist woanders. Und ihr seid zu dem himmlischen Jerusalem gekommen. Wow! Und wenn ich dann im Neuen Testament lese, im Buch der Offenbarung, wie Gott dann ein neues Jerusalem schafft, eine neue Stätte für alle Gläubigen, dann darf ich wissen, das ist mein Platz. Da bin ich zu Hause. Und ihr seid gekommen zu der Menge vieler tausend Engel, zu einer Festversammlung. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, wie das im Himmel aussieht, wenn all die Millionen von Engeln um Gott herum sind, um ihn anzubeten, Tag und Nacht, ohne aufhören. So sagt, da ist euer Platz, da dürft ihr sein. Stell nur mal die Frage, wer darf auf den heiligen Berg treten? Und hier sagt Gott, du darfst es. Dorthin seid ihr gekommen. Ihr seid gekommen zur Gemeinde der Erstgeborenen, also derer, die Christus erkauft hat von dieser Welt mit seinem Blut, die im Himmel angeschrieben sind, dass ich das wissen darf. Mein Name ist im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben. Und zwar nicht, weil ich Prediger geworden bin, sondern weil Christus der Durchbrecher geworden ist und die Tür aufgestoßen hat, weil er der war, der das entscheidende Opfer brachte. Und jetzt wird es noch spannender. Und ihr seid gekommen zu Gott, dem Richter über alle. Stell dir vor, eines Tages, wenn du Jesus gehörst, wenn er dein Erlöser und dein Herr geworden ist, wenn er dir dieses Zeugnis gegeben hat, durch den Heiligen Geist, du gehörst mir, dann darfst du eines Tages vor diesem Gott stehen, der dein Richter ist. Und du kannst es ohne Angst tun, weil du weißt, meine Schuld ist gerichtet, die ist bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und deswegen darf ich vor den Richter der Welt treten, ohne Furcht. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, da werden wir die Gläubigen aus dem Alten Testament sehen, wir werden die Gläubigen aus dem Neuen Testament sehen, wir werden die Märtyrer sehen, die um Jesu Willen gestorben sind. So, zu denen werden wir kommen. Welch eine wunderbare Berufung. Und es ist immer noch nicht zu Ende, was uns da alles erwartet. Und ihr seid gekommen zum Mittler des neuen Bundes, das ist unser Herr Jesus. Er ist der Mittler des neuen Bundes, da seid ihr hingekommen. Und zum Blut der Besprengung. Eben dieses Blut, das er hineingetragen hat in die Gegenwart Gottes, das Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Denn das Blut von Abel hat nach Rache geschrien, lesen wir in 1. Mose 4. Und dieses Blut hier schreit Gerechtigkeit für den Gläubigen. Nochmal zurück im Psalm 24. Wer darf hinauftreten? Wer darf auf den Berg Gottes gehen? Wer darf an der heiligen Stätte einmal stehen? Wer darf in die Gegenwart Gottes treten? Und Geschwister, das darf jeder, aber wir könnten auch zugleich sagen, das darf nur der, für den Jesus der Erlöser wurde. Und ich darf das alles betrachten, wie ich es in diesen Tagen wieder getan habe, staunend. Herr, das gilt für mich. Das gilt für mich. Und nicht aufgrund von irgendetwas, was ich getan hätte, sondern einzig und allein aufgrund dessen, dass du die Himmel durchschritten hast und mit deinem Blut vor Gott erschienen bist. Und dass du uns mit Gott versöhnt hast. Und wenn ich da stehen würde und einmal im Himmel bin und sagen, Herr, wieso ich? Wieso ich? Dann ist der Blick auf den, der da starb, die Antwort. Ich möchte in die Schlusskurve einbiegen. Psalm 24, komme ich nochmal zurück. Da heißt es in den Versen 8 und 10, wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Vers 10, wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Herrlichkeit. Schau, diese großartige Erlösung, von der wir jetzt ein wenig gesprochen haben, die konnte nur einer bewirken, der stark genug wäre. Es musste einen geben, der diesen Kampf annehmen konnte mit der Macht der Finsternis, mit der Macht der Sünde, mit der Macht des Todes. Er ist gekommen, schreibt Johannes mal in seinem ersten Brief, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und in der Offenbarung hat Johannes einmal den Blick in einer bestimmten Szene und da wird ihm gesagt, dass der Löwe von Juda überwunden hat, also ein Inbegriff eines mächtigen Tieres. Der Löwe von Juda und er dreht sich um und sucht den Löwen. Und er sieht aber keinen, sondern bei der Deko ist kein Lamm. Das müssen wir uns dazu denken. Ja, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegtrug, das hat er gesehen. Er ist der König der Herrlichkeit. Er, der die Summe aller vollkommenen Eigenschaften Gottes verkörpert. Seine Liebe, seine Weisheit, seine Macht, seine Reinheit. Er ist der, der stark genug war. Er ist der, der den Kampf angenommen hat und der ihn auch siegreich beendet hat. Als Jesus auf die Welt kam, wurden die Tore geöffnet, gewissermaßen. Wenigstens bei einigen. Da waren Frauen wie Hanna und Männer wie der Prophet, die da standen im Tempel und warteten auf das Heil Israels. Gott hatte ihnen durch den Heiligen Geist geoffenbart, dass er jetzt kommen würde. Da war die Tür geöffnet für einige, die ihn erwarteten. Und der Himmel hat sich gewissermaßen geöffnet über den Hirten auf dem Feld, wo die Menge der himmlischen Heerscharen da war, um Gott anzubeten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da war diese geöffnete Tür da. Da hat man Jesus kommen sehen. Ja, Jesus ist gewissermaßen ausgezogen aus dem Himmel auf die Erde. Da war die Tür geöffnet, ja, weil er ausgezogen ist, um auf diese Erde zu kommen. Und dann ist er, wie wir es jetzt in Hebräer 9 betrachtet haben, zurück vor den Vater getreten mit seinem Blut. Und in diesem Moment ist ja dieses gewaltige Ereignis geschehen, mitten in diesem ganzen Passatrubel, dass der Vorhang in dieser Stiftshütte von oben nach unten aufreißt und der Weg frei war. Und diese Frage, wer darf gehen, eine Antwort gefunden hat. Der diesem Jesus vertraut, der dort ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und schau, lieber Zuhörer, das ist etwas, was dir gelten soll. Und ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst. Ich kenne da nicht jeden hier. Ich hoffe, dass du jemand bist, der das heute Morgen für sich annehmen kann. Ich kann nicht gerettet werden. Ich kann nicht in die Gegenwart Gottes treten, weil ich ein Sünder bin, weil ich Gottes Heiligkeitsanspruch unmöglich genügen kann. Dass du ihm dein Herz öffnest, dass du in seine Gegenwart kommen kannst, dass du ihm zuhörst. Wir haben eben diesen wunderbaren Text gelesen in Hebräer 12 und da heißt es so, warnen und seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Pfarrer Wilhelm Busch, der diese berühmten Bücher geschrieben hat, wie Jesus unser Schicksal, hat gesagt, Jesus ist das letzte Wort Gottes. Seh zu, dass du den nicht abweist. Wenn du kein Gotteskind bist, wenn du Jesus noch nicht gehörst, wenn er nicht dein Erlöser ist, wenn du nicht dieses Zeugnis hast, dass deine Schuld vergeben ist, dann weise den nicht ab, sondern öffne dich ihm. Und komm zu ihm im Gebet und bekenn deine Schuld, deine Verlorenheit, deine Unfähigkeit, dich selber zu retten. Und bitte Jesus in dein Leben zu treten und diese Überzeugung des Glaubens in dir zu wirken, dass er auch für deine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dann wird wahr werden, was in unserem Psalm, im Psalm 24 steht, der wird Gerechtigkeit vom Gott seines Heils empfangen. Nicht Gerechtigkeit, weil er so gut ist, sondern er darf sich verlassen auf das stellvertretende Werk Jesu am Kreuz. Ich hoffe, dass du nicht länger ohne Antwort bleibst. Mancher von euch hat schon lange gezögert. Mancher von euch weiß das gewissermaßen seit seiner Geburt, dass Jesus sein Erlöser ist. Aber du hast ihn vielleicht immer noch nicht angenommen. Was ist das für ein gefährliches Spiel? Wir wissen nicht, wie oft Jesus uns anspricht. Wir haben kein Recht, uns zu bekehren, wann immer wir das wollen, sondern er muss die Tür öffnen, auch zum Herzen des Einzelnen. Und du, der du Jesus gehörst, ich wünsche dir, dass dieser Tag ein Tag der Anbetung wird, wo du ihn anbetest darüber, dass er den Weg frei gemacht hat. Dass du vor ihm stehst, den anbetest wegen seinen Verdiensten, nicht wegen deinen. Wir haben gar nichts verdient, sondern es sind seine Verdienste. Und dass dein Leben ein Leben der Hingabe wird. Dass wir mit unserem Leben eine würdige Antwort geben auf diese Berufung in die Gemeinschaft mit Gott ist. Und dass du diese Gemeinschaft mit dem Herrn pflegst. Im Psalm 24 und Text heißt es ja, wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Da ist man hingegangen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich hoffe, dass du diesem Herrn immer wieder begegnest, in der persönlichen Gemeinschaft mit ihm, dass dir das keine Pflichtübung ist, die du abhaken musst. Ach, jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt, heute war ich aber ein guter Christ, ich habe schön meine Bibel gelesen, sondern weil du sagst, oh Herr, welch ein Vorrecht ist es, dass ich vor dich treten darf. Und dass du mit ihm Sieger bist, über, wie wir es manchmal singen, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Dass du diesen Sieg erlebst über die Macht der Sünde, über die Macht des Zweifels, weil du weißt, er hat alles getan. Und alles, was ich tun kann, ist, meine Hoffnung auf ihn zu setzen. Lasst uns einen kleinen Moment der Stille haben vor unserem Gott. Jeder für sich persönlich, niemand betet, bitte laut. Und dass du dem Herrn in deinem Herzen eine Antwort gibst, ich schließe dann in Kürze ab.